Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal, kein Internet.
Nieto Internet?
Ich dachte, du hast gerade so überlegt. Ich dachte, ja, du kommst da gleich drauf.
Warte, ist es falsch?
Es ist richtig. Internet niet oder niet Internet, ja. Aber es gibt auch noch so einen witzigen Begriff.
Witzigen Begriff?
Jetzt habe ich alles verraten.
Ohne Netz? Nee.
Bisschen. Oh, wie witzig. Ich muss richtig lachen.
Hä? Naja, halt so kein Netz und so kein Empfang, dachte ich nicht.
Oh, Valeria.
Was denn?
Es gab auch mal so ein Hashtag oder gibt es immer mal wieder, wenn WLAN nicht funktioniert.
Auf Russisch?
Ja, das ist ein Witz.
Interniert.
Richtig!
Oh mein Gott, das hat
Applaus!
Aber ich kenne den Begriff nicht. Ich bin gerade komplett selbst drauf gekommen. Ich bin ein bisschen stolz.
Ach nee. Hast du es noch nie gesehen, dass das jemand gepostet hat oder so? Hashtag interniert. Immer posten die Leute, wenn irgendwie was passiert und kein Empfang.
Das posten auch Leute, die nicht Russisch sprechen.
Interniert? Ja, ja, ja. Ja. Habe ich sehr, sehr oft auch schon auf Twitter gesehen oder auch auf Instagram.
Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich wusste nicht, dass das Leute machen. Aber Mann, ja. Sind die witzig.
Sehr gut. Aber guck mal, perfekt. Hast du nochmal ein neues Wort dazu gelernt, das gar nicht existiert?
Ah ja, das ist, sagst du jetzt wahrscheinlich, weil du ganz lange jetzt ohne Internet hattest.
Ja, ich bin jetzt gerade umgezogen. Oh Mann, ich hatte 3 Wochen lang kein Internet. Einfach richtig im Internetland hier gelebt, seit 3 Wochen. Wir hatten so Startschwierigkeiten, WLAN einzurichten, auf einen Port zu finden.
Klassiker.
Das auch immer ganz kompliziert. Und wenn du halt so einen Podcast machst wie diesen hier,
ja,
ist es ein bisschen problematisch, wenn du recherchieren musst zum Beispiel oder generell, wenn du im Homeoffice arbeitest und kein Internet hast. Mann.
Oder auch generell, wenn man zum Beispiel auf TikTok abhängen will, was ja ungefähr der Hauptgrund ist, warum man das Internet benutzt aktuell, zumindest bei mir.
Ja, ich benutze das leider auch viel zu oft und leider versinke ich da drin bis zum bitteren Umfallen in diesem TikTok.
Same.
Was mir noch zum Internet eingefallen ist, ich kann mich noch an so ein Highlight erinnern in Russland, dass es da überall Internet gab. Unten in der Metro, richtig weit, mehrere Meter fährst du nach unten.
Haben wir darüber eigentlich schon mal gesprochen? Dass das so,
ich glaube nicht.
Dass die U-Bahn so wahnsinnig beeindruckend ist, weil man da ja wirklich so lange nach unten fährt und
darüber
so schnell
auch. Darüber haben wir
auch.
Schon gesprochen.
Ach so, okay.
Genau. Und du fährst ja wirklich so lange nach unten und denkst dir, okay, ich komme gleich irgendwo am anderen Ende der Welt raus.
Ja.
Und
da kommen so Werbungen und so rechts und links.
Genau. Und auch so im tiefsten Dorf waren wir, da war auch, ich glaube, LTE und so weiter. Aber das kann man natürlich alles jetzt nicht so positiv sehen, weil wir wissen ja auch alle, dass ich glaube auch Internet ist ja auch fast schon so ein politischer Begriff oder ein sehr deutsch-politischer Begriff, wenn wir jetzt mal sehen, was so gerade in Russland passiert, dass die da ja wirklich zum einen als Social-Media-Netzwerke gesperrt haben, zum anderen, dass der Kreml ja auch immer zwischendurch versucht hat, so eine Art Firewall da in Russland aufzubauen. Genau, aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Also alles, ich musste nur dran denken, dass es so geil war, als ich überall Internet hatte und wir in Deutschland hier immer überall am Struggeln sind. Aber andererseits muss man halt auch diese kritischen Punkte sehen im Hintergrund, dass in Russland Menschen auch überwacht werden und teilweise Strafen bekommen, wenn sie etwas posten, was eventuell auch mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat. Also da muss man echt extrem aufpassen.
Ja. Und halt auch einfach blockiert werden, teilweise die sozialen Medien zu benutzen, wie wir ja auch schon in ein paar Folgen gesagt haben. Aber ja, ich erinnere mich auch noch, als ich in Russland gelandet bin und ich wollte da eine SIM-Karte kaufen, um das Internet dort zu benutzen. Und ich wollte herausfinden, wie viel Datenvolumen ich habe in dieser SIM-Karte. Mhm. Weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich habe dann quasi den Verkäufer gefragt, wie viel Internet ist denn da drauf? Und er hat halt gelacht und war so, ist doch egal. Also es ist genug, mach dir keine Sorgen.
Ja,
und ich war so, ach so. Ach so, okay.
Ich glaube, an ähnliche Gespräche kann ich mich auch erinnern, weil du gehst da ja teilweise in so kleine Kiosks oder so kleine Bütchen, ne, die mit den Netzanbietern da sitzen. Mhm. Und genau, und du kannst für richtig wenig Geld eine kleine SIM-Karte kaufen, die ins Handy reinstecken.
Und dann hast du gefühlt unendlich viel. Aber was bringt dir das, die meisten, was bringen dir die größten Gigabyte an Zahlen dieser Welt, wenn du damit dann quasi nicht frei entscheiden kannst, in welche sozialen Medien du gehst oder was du postest, ne? Also das ist so ein bisschen die, wie du sagst, dieses zweischneidige Schwert.
Schwert.
Ist das ein richtiges Sprichwort? Ich frag die Falsche.
Du fragst dich die Falsche. Ja, und mal diese SIM-Karten übrigens, die liegen, ich habe glaube ich 2 SIM-Karten auch hier rumliegen, die brauche ich ja nicht. Vielleicht sollte ich die ganz, ganz schnell vernichten, sonst
werde ich
abgehört. Nein, Quatsch, das kann ja gar nicht sein, technisch. Wenn eine SIM-Karte auf dem Tisch liegt, wie soll die SIM-Karte nicht abhören?
Aber sicher ist sicher. Können wir ausschließen?
Sicher ist sicher. Die wird vernichtet. Nee, gut, wir kommen zurück. Nee, erstmal sollen wir Hallo sagen in die Runde?
Ja, wir sagen mal Hallo, Leute. Hallo in die Runde. Hi. Hallo Leute, schön, dass ihr auch dabei seid.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, egal wann ihr, zu welcher Uhrzeit ihr diesen Podcast hört. Ihr hört den Podcast Nette Mädchen von Das Ding. Wir sind Valeria und Vika und wir haben gerade schon mal ganz kurz das Thema TikTok angerissen. Wir sind ein bisschen hyped.
Weil, Leute, wir sind jetzt viral TikTok-Stars.
Wow.
Ich habe das jetzt so gesagt, wie so eine richtig, wie so eine richtig alte Person, so voll cringe. Ja, wir sind auf jeden Fall ein kleines bisschen, weiß ich nicht, wie sagt man das? Wir haben ein paar Leute erreicht, würde ich sagen.
Erreicht mit
schau mal,
zwei
kaum haben wir
TikToks,
ja,
wow.
2 unserer TikToks haben ein paar mehr Leute erreicht und wir sind sehr froh darüber, dass vielleicht ein paar Menschen hier jetzt bei uns auf dem Podcast gelandet sind. Wenn auch nur eine einzige Person durch diese TikToks zu uns gekommen ist, ist es schon, freuen wir uns schon extrem. Schön, dass du Schön, dass du da bist oder ihr da seid. Kaum haben wir einen TikTok-Star bei uns zu Gast, ne? Schon sind wir TikTok-famous.
Hör mal, aber ich hatte ja auch schon ein Video, wo wir auch ohne den TikTok-Star ein bisschen was erreicht haben, würde ich sagen.
Wir haben über Finger und Zehen geredet, ne?
Genau. Ja, letzte Woche hatten wir ja Richard zu Gast, der TikToker, der ja schon fast eine Million Abonnenten und Abonnenten hat auf TikTok. Und ich hatte, bevor wir noch mit ihm gesprochen haben, habe ich das mal rausgehauen mit, im Russischen gibt es kein Wort für, oder es gibt keine Zehen auf den Füßen, sondern man sagt immer Finger auf den Füßen.
Ja.
Und deshalb gibt es einige Missverständnisse eventuell im Alltag, wenn man sagt, oh, Finger auf dem Fuß gebrochen.
Ja, und das Schöne daran, dass wir so viele Leute erreicht haben, war, dass wir sehen konnten, dass wir nicht alleine sind mit diesen Struggles.
Ja, und unglaublich, oder? Also ich dachte, okay, es ist vielleicht so ein kleiner Alltagsstruggle für uns, aber da haben Leute geschrieben, zum Beispiel in Polen, Bosnien, Serbien, Kroatien, im Arabischen, im Rumänischen, im Italienischen, im Lettischen, im Spanischen und in ganz, ganz vielen anderen Sprachen schreiben die Leute, ist es genauso.
Krass,
die haben auch
oder?
Kein Wort für Zehen auf den Füßen. Und was sagt das jetzt über Deutschland aus, weißt du? Deutschland braucht einfach für jedes Detail Ordnung. Alles muss schön sauber sortiert werden und benannt werden. Nein, es ist kein Finger auf dem Fuß, es ist ein Zeh.
Aber toll fand ich auch, dass da jemand schreibt, Boden waschen. Und Boden waschen. Man sagt im Russischen, myć pol, also ich wasche den Boden und nicht ich wisch den Boden. Es gibt kein, in dem Sinne, Wischen oder gibt es das? Aber man sagt es nicht. I don't know. Es war auf jeden Fall eine emotionale Diskussion. Viele Leute haben so viele geile Beispiele genannt. Und eine Sache, die mir dann auch aufgefallen ist, zum Beispiel habe ich auch voll das Problem, ich habe mir mal den Mittelfußknochen gebrochen. Ne? Von einer Weile. Und ich habe die ganze Zeit Bein gesagt dazu. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich habe mir mein Bein gebrochen. Aber wenn man sich im Deutschen das Bein bricht, ist es sehr viel mehr als nur der Fuß.
Ja, und weil dann, man sagt ja Naga, ne?
Genau, einfach. Also man sagt schon im Russischen, ich glaube, es gibt ein Wort zwar für Fuß, dann habe ich mal gesucht.
Was, wie denn?
Das ist so witzig, es gab da auch eine Diskussion unter diesem TikTok. Also wenn ich nach Fuß suche, sagt Google mir als allererstes Naga, Fuß, ne?
Ja,
Bein. Und dann kommt Stupnia, glaube ich. Was ich
Stupnia.
Aber nicht. Was ich aber nicht
kenne.
Aber
das ist doch. Stupnia ist doch. Wie nennt man das? Wie heißt das? Wie heißt der untere Teil vom Fuß?
Ferse.
Nee, Ferse ist doch hinten die Ferse, oder nicht?
Scheiße. Hä? Oder also, Fußballen? Es gibt den Fußballen, es gibt die Ferse. Doch?
Ja, ja, die Ferse und das untere.
Das ist doch die Ferse.
Unterm Fuß. Ist wie heißt das? Die Ferse?
Wie soll das, was soll das denn sonst sein?
Aber die Ferse, dachte ich, ist das kleinere, ründliche das Hinterteil vom Fuß.
Ach so, nee. Ach so.
Okay, in welchem Schulfach wow.
Alle
haben wir
Leute,
nicht
die gerade Deutsch, alle Leute, die jetzt gerade Deutsch können, so, mein Gott, seid ihr blöd. Und Fuß dann, unten, was ich aber sagen will das? Dazu, was ich aber dazu sagen will, während ja. du googelst, was hier relativ auch danach als dritter Vorschlag kommt, ist Lapa. Pfote.
Ah ja,
und
Lapa.
Und ja, meine Mutter hat so oft Pfote zu meinem Fuß gesagt. Gib mir da war Lapo.
Pfote.
Da war Lapo.
Aber das sagt man schon zu Tieren, ehrlich gesagt.
Ja, aber ich kenne das auch,
man sagt das zu mir gesagt hat.
Irgendwie kenne ich das. Und aus irgendeinem Grund steht es hier ja auch als dritte. Da steht nämlich Lapa, Pfote, Tatze. Ja, okay, nee, das ist schon ein Tier, ne?
Ich weiß auch ja, nicht. Frag aber mal deine Mutter, was da los war.
Ja, irgendwie hat es so eine Erinnerung bei mir losgetreten oder so wieder aktiviert, ja. dass ich irgendwie gehört habe, dass man zu meinem Fuß auch mal Lapa gesagt hat. Vielleicht aus Spaß oder so, ich weiß es nicht.
Hör mal, was, ja genau, mach mal hier deine Pfote rein in die Schuhe.
Ja, man sagt das doch manchmal auch, oder? Man ja, würde das doch vielleicht schon. Auch auf Deutsch sagen. Zu einem Kind oder so.
Dein Pfötchen, dein Pfote.
Dein Pfötchen. I don't know.
Ja. Valeria, übrigens, Stupnia heißt ja. Fußsohle.
Ach, Sohle.
Gott,
wow.
Ey. Oh mein Gott.
Es ist
der Fußrücken, das ist der obere Teil des Fußes.
Mhm.
Wir haben in diesem Podcast viel zu oft über Füße gesprochen.
Ich glaube auch, also ich glaube,
mal lassen.
Ich glaube, wir ziehen hier eine Zielgruppe oder hier, ne,
oh Gott,
wir ziehen hier Leute ein, die wir gar nicht hier haben.
Nee,
nee Quatsch,
ganz schnell
alle haben,
zu,
Leute.
Ganz schnell zu was alle. Anderem. Die ja. haben uns ja, also unter, du hast ja unter einem Bodenwaschen gerade gesagt.
Ja.
Und es gab ja auch jemanden oder öfter, die geschrieben haben drunter, wir nehmen keine Tabletten, wir trinken Tabletten.
Ja.
Das ist auch so, Tablettgebiet.
Ja. Tablettgebiet, man trinkt Tabletten und eine Biene oder Wespe beißt dich. Haben wir das schon
genau.
mal gesagt? Das haben wir, glaube ich, gesagt, ne?
Ja.
Kussi.
Die sticht dich nicht, die beißt dich.
Ja, die beißt dich. Stimmt, das haben wir, aber darüber
gesagt,
haben wir geredet, stimmt. Ja. Hier hat aber auch jemand gesagt, hier Haare waschen, ne? Man sagt ja im Russischen Kopf waschen.
Das ist auch so geil. Aha. Ich hatte mal beim Radio, wir haben uns in so einem ganz kleinen Opener, das ist der Anfang einer Stunde, in der man dann sich kurz vorstellt, als Moderator kurz Hallo sagt, wünschen wir euch einen schönen guten Morgen. Und es ging an diesem Tag um das Thema Waschen, Haare waschen oder so.
Bodenwaschen.
Und Bodenwaschen, genau. Nee, Haare waschen.
Ja.
Und ich weiß nicht genau, in welchem Zusammenhang wir darüber gesprochen haben, aber ein Kollege, ich und diese Moderatorin standen zu dritt in diesem Opener, mussten dann was zum Thema Haare waschen sagen, weil sie in die Runde gefragt hat, und wie macht ihr das mit den Haaren waschen? Und ich hab einfach so random ganz schnell gesagt, ja, und es gibt Tage, wo ich nur den Kopf wasche. Und dann alle so, ha, 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 ha. Und erst später habe ich gecheckt, stimmt, das sagt man ja gar nicht so in Deutschland.
Ja. Irgendwas hatte ich hier gerade noch. Naja, auf jeden Fall spannende Diskussionen, die da entstanden sind, die, wenn man sich mal durchlesen möchte, woher potenzielle Sprachfehler kommen könnten, dann ist man bei diesen TikToks an der richtigen Adresse.
Ja, und jetzt wisst ihr ja auch, dass wir alle davon betroffen sind, von diesem schlimmen Schicksal, und dass wir alle gemeinsam da durchlaufen und durchstehen. Hier bei Nette Mädchen sprechen wir zumindest mal drüber.
Geil auch, ein Kommentar, den ich gerade unter deinem TikTok sehe, hatte das nur in der Schulzeit verwendet, jetzt bin ich integriert und benutze das Wort Zehe oder Zehen. Und apropos integriert, das führt mich nämlich auch schon zu einer Sache, die unter den TikToks mit Richard bei mir waren, weil, Alter, dieser kleine TikTok mit ihm hat irgendwie jetzt gerade schon über 600.000 Menschen erreicht, das ist so verrückt.
Für mich auch
einfach.
Schon fast eine Million.
Wirklich krass. Und da gab es eine ganz spannende Diskussion, die, ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile gelöscht wurde von den Menschen, die Kommentare geschrieben haben. Ich habe nichts gelöscht auf jeden Fall. Aber ich habe nämlich den Ausschnitt gepostet, wo Richard gesagt hat, dass er in seinem Lebenslauf ein bisschen gelogen hat und nicht darüber geredet hat, dass er eigentlich, ne, da stand Russisch Grundkenntnisse, und dann musste er ja Russisch lernen, hat er uns in der letzten Folge erzählt, mit so einem Crashkurs mit seiner Mutter. Und ganz viele Leute waren verwirrt, weil sie gesagt haben, hä, er ist doch Russe, wie kann es sein, dass der kein Russisch kann? Ich bin vollkommen verwirrt, wie kann es sein, wie kann es sein, wie kann es sein? Und das war ja eine längere Geschichte. Und dann habe ich mal gesagt, ja, ihr hört das im Podcast. Und ein paar Leute so, hey, voll unsympathisch, sagt's doch einfach. Ich denke mir so, ja, sorry, aber diese TikTok-Antworten sind so, weißt du, die sind so kurz, da kannst du nur so ein paar Zeichner. Und dann habe ich halt versucht, das voll runterzubrechen und habe halt gesagt, na ja, er hat uns ja gesagt, dass seine Eltern wollten, dass er sich integriert, besser oder gut integriert. Und deswegen haben sie ihm zuerst Deutsch beigebracht. Und das wiederum hat wieder ein paar Leute dazu verleitet zu sagen, hey, man kann sich doch auch mit Russisch integrieren und boah, das ist voll schade, wenn man die Möglichkeit hat, bilingual aufzuwachsen, wenn man es einem dann verwehrt. Und ich habe dann immer versucht, gegenzusteuern und zu sagen, es ist halt zum einen eine super individuelle Entscheidung. Da kann man, es gibt kein richtig oder falsch. Klar kann man danach persönlich sagen, ich hätte gerne meine Muttersprache oder ich hätte gerne eine andere Sprache noch gelernt oder so. Aber da, also du weißt ja nicht, aus welchen Gründen die Eltern das machen. Und wie gesagt, ne, ich finde, diese Motivation zu sagen, hey, ich möchte, dass mein Kind gut integriert ist, daran ist ja prinzipiell erstmal überhaupt nichts verwerflich. So.
Überhaupt also, nichts. Also jeder entscheidet das ja letztendlich für sich selbst und das muss man akzeptieren. Und seine Eltern sind ja auch nicht komplett, also sie sind ja nicht russisch und auch nicht polnisch vom Ursprung. Ne? Also eigentlich durch die Geschichte der Russlanddeutschen kam sie aus Deutschland. Und deswegen ist es eigentlich
und das ist in den alles
Ursprüngen
so komplex und so individuell und so, dass man da gar nicht irgendwie sagen kann, dass es gibt diesen einen richtigen Weg. Aber das hat mich zu der Frage der Woche gebracht, weil es gibt ja mehrere Arten und Weisen, wie man sich integrieren oder vielleicht auch sozialisieren kann und so. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, wie es bei mir war, weil ich habe ja Russisch gelernt, aber jetzt auch unabhängig von der Sprache, vielleicht auch das Umfeld, ne? Also es ist ja vielleicht auch, da kann man ja auch manchmal gar nichts für. Es kommt ja auch immer voll drauf an, mit welchen Menschen man sich so abgibt oder in welchen Vereinen man ist, welche Freunde man hat, in welcher Gegend man lebt. Das sind so viele Sachen, die da zusammenspielen können. Aber ich wollte fragen, wie es denn bei dir war, also dein Umfeld, dein Freundeskreis, waren um dich herum Leute, die eher einen anderen Background haben, also ich sag mal anders als Deutsch, vielleicht auch einen ähnlichen Background wie du, also russisch, postsowjetisch, was ganz anderes, oder warst du eher unter den ganzen, ich sag mal, deutschen Menschen, Kindern, Leuten, Jugendlichen, je nachdem, weil das kann, glaube ich, auch sehr prägend sein, mit welchen Menschen man so aufwächst.
Okay, also du meinst so, welche Sprache habe ich in meinem Umfeld gesprochen und welche Leute habe ich kennengelernt?
Genau, also hattest du überhaupt so Kontakt zu Menschen irgendwie, die auch aus Russland kommen oder aus postsowjetischen Ländern oder so oder eher nicht?
Ja, da muss ich jetzt ganz, 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 ganz an den Anfang erstmal, als wir hier in Deutschland angekommen sind, da waren wir in der Flüchtlingsunterkunft und da waren meine ersten Begegnungen in Deutschland natürlich nicht mit Deutschen, also ist klar, da waren halt alle Leute, die irgendwie in Deutschland angekommen sind und kein Deutsch konnten und ich kann mich an einen Kumpel von damals erinnern, der aus Litauen kam, der sowohl Russisch als auch Litauisch gesprochen hat. Ich fand auch diese Sprache so schön, Litauisch. Mhm. Richtig schön. Dann an eine Russin kann ich mich erinnern, an jemanden, der Türkisch gesprochen hat. Und ganz am Anfang habe ich da in diesem Innenhof von unserer Flüchtlingsunterkunft mit tausenden ausländischen Kindern gespielt und gequatscht und so weiter. Und dann kam ich aber in die Schule. Und zwar in eine Klasse, wo kein Mensch eine andere Sprache, also eine andere ausländische Sprache gesprochen hat, sondern nur Deutsch. Da waren zwar ein paar Leute mit Migrationshintergrund, auf jeden Fall. Also so ein paar, ich glaube, ja, eine, die ihre Eltern, die aus Indien kommen und noch ein paar. Aber im Prinzip sind sie hier in Deutschland aufgewachsen, geboren, haben perfekt Deutsch gesprochen. Und ich musste mich komplett darauf konzentrieren in der Schule. Ich wollte erstmal die deutsche Sprache lernen, damit ich auch Freunde in der Schule habe, weil wie willst du dich denn unterhalten, wenn du kein Wort Deutsch kannst und wie willst du Freunde finden, wenn du da stehst und alle anderen reden untereinander auf dem Schulhof und du kannst gar nicht mitreden. Ich kann mich noch so dran erinnern, das waren so die Anfänge in der Schule, in der Realschule, da bin ich dahin und da saß eine Mitschülerin und hat gesagt, ich kam dahin und habe gesagt so aus Reflex, privet, und sie guckt mich an. Sie sagt hallo und ich so, hallo. So, ich kann mich einfach so an diese Situation erinnern. Das war einfach aus mir quasi rausgesprudelt, weil das meine Muttersprache war. Und irgendwann dachte ich, aber das ist falsch. Das ist irgendwie, stimmt hier irgendwas nicht. Ja, dann ging es aber relativ schnell weiter. Ich hatte viel Deutsch so gelernt und wollte auch mit deutschen Leuten abhängen, weil, ja, Alltag ist einfach entspannter so. Hab dann beim Lesewettbewerb mitgemacht, auch schon, hab auch diesen Lesewettbewerb irgendwie in der Schule sogar gewonnen, auf Deutsch, ganz komisch, nach anderthalb Jahren in Deutschland. Und genau, dann habe ich halt einfach gemerkt, okay, in der Schule ist es auch ganz cool, wenn ich gute Noten schreibe, aber die guten Noten schreibe ich auch nur, wenn ich Deutsch kann. Und dann habe ich bei ein paar deutschen Leuten die deutsche Mentalität so zum ersten Mal kennengelernt und habe mich erinnere mich auch dran, dass ich so mit einer Freundin morgens gefrühstückt habe und ihre Mutter hatte uns richtig viele frische Brötchen aufgetischt mit einem Glas Milch und schön frischen Aufstrichen und Käse und Wurst und sowas gibt's in Russland, also zumindest in meiner russischen Familie gab es sowas nicht, dass wir so Brötchen gegessen haben morgens, weil bei uns gab es immer Kascha.
Also so Brei immer, quasi, ne?
Genau, Kascha ist ja wirklich Brei, also ja. Avsyanka, Haferflockenbrei oder Grechka, so Buchweizen, Pschonka, Manai, Kascha, also so ganz viele verschiedene Breie. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst von früher?
Also ich kenne tatsächlich Grechka und sowas, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob wir das so oft gegessen, gefrühstückt haben.
Also wir haben das jeden Morgen fast, also wirklich super oft morgens zum Frühstück gegessen. Und das war in dieser deutschen Welt eine neue Welt für mich. Und ich wollte...
Brötchen.
Ja, ich wollte zu einem Brötchen. Und ich wollte im Nachhinein wirklich dazugehören. Ja. Ja, aber
und dann so deine Freunde, also so deine engsten Bezugspersonen oder so, waren die dann auch alle deutsch quasi?
Und das ist eben jetzt, es war nicht so einfach, deutsche Freunde kennenzulernen bzw. dazu zu gehören, weil in der Schule hatte ich nur eine Klasse, die, da musste ich mich auf Deutsch unterhalten. In meinem Viertel, wo ich gewohnt habe, in meinem Umfeld, das war ja so ein Sozialviertel, waren da auch wiederum nur ausländische Menschen, mit denen ich mich auch auf Deutsch unterhalten habe, aber es war da noch ein anderes Feeling, an eine andere Atmosphäre. Und da waren auch Russinnen und Russen dabei, auf jeden Fall. Aber ich weiß wirklich nicht wirklich, warum. Und ich kann mich auch nicht so ganz explizit jetzt so an Situationen dran erinnern. Aber ich weiß, dass ich nicht auf einen Nenner kam mit russischsprachigen Menschen. Also ich habe sie draußen gesehen beim Spielen. Wir haben uns zwischendurch auch mal so unterhalten. Aber ich wollte mich nicht dazustellen. Das ist ganz komisch. Und ich wollte auch nicht, dass ich mich draußen auf Russisch unterhalte. Also ich kann das gar nicht erklären.
Aber kam dann eher so von dir quasi, von innen irgendwie, oder?
Es kam schon
so
von mir. Genau, mir war es super unangenehm, draußen mit anderen Menschen zu stehen, also wo auch Leute Deutsch gesprochen haben und ein paar Russinnen und Russen. Und ich unterhalte mich plötzlich auf Russisch, sondern ich wollte ich wollte das gar nicht. Ich wollte immer auf Deutsch reden. Und deswegen habe ich mich immer eher zu den Menschen gestellt, die ja die deutsche Sprache beherrschen und die irgendwie mit Russland nichts zu tun haben. Was absolut absurd ist, weil es ist ja auch der falsche Weg. Aber als ich dann meine Familie in Russland besucht habe, habe ich die russische Sprache voll geliebt. Und da voll natürlich super gern auf Russisch gesprochen. Das heißt, mein Umfeld bestand aus Menschen, die Deutsch gesprochen haben, damit ich nicht so viele Möglichkeiten habe, auf Russisch zu reden.
Spannend.
Und es hat sich sehr viel bei mir um die Sprache gedreht. Und dementsprechend hatte ich kaum russischsprachige Kontakte generell in meinem Umfeld. Bis auf so ein paar Einzelne.
Das
ein paar Einzelne, so Töchter von einer Bekannten von meiner Mutter, die dann uns besucht hat und mit der habe ich mich
aber
dann gut
verstanden.
Aber jetzt
so keine engeren Bekanntschaften?
Keine engen Bekanntschaften und zum Beispiel in meiner Klasse, in der Schule, gab es ja keine russischsprachigen Menschen. In meiner Parallelklasse, weiß ich noch, und irgendwie eine Klasse drüber, da gab es so ein oder zwei und ich saß auch in so einer Förderklasse in der Schule, wo 6 Leute Deutsch-Förderklasse gelernt haben. Und da waren so 2 Russinnen noch oder ein Russe und ein Russin.
Ja.
Und da bin ich, habe ich nach der Schule mit denen auch nie was gemacht. Das ist ganz komisch. Ich kann, aber warum genau, Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich habe schon erklärt, so. Warum.
Weil ja,
ich
eigentlich
dazu
schon.
Dazugehören wollte.
Ja, eigentlich sagst du das so. Zwischen den Zeilen kann man es rauslesen, ja. Dass das von dir halt so quasi so dieser Wunsch bestanden ist.
Genau, aber vielleicht muss man ja auch sagen an dieser Stelle, dass ich einfach in diesem Umfeld, da wo ich aufgewachsen bin, in Essen, dass ich da gar nicht so viele Möglichkeiten hatte, mich mit Russinnen und Russen in meinem Alter zu unterhalten. Oder, also sie waren halt nicht in meinem Freundeskreis. Da konnte ich sie ja nicht einfach rüberholen so, und sagen, hey, ich brauche unbedingt welche. Deswegen, nee.
Echt, also das ist so spannend, weil im Vergleich dazu hatte ich sehr, sehr, sehr viele russischsprachigen Menschen um mich rum in meiner Kindheit. Und die kamen halt komplett durch die Vereine, also in denen ich war. Das war eben, weil ich in der rhythmischen Sportgymnastik war, aber hauptsächlich im Synchronschwimmen. Und Synchronschwimmen war ja, darüber hatten wir ja auch in der ganzen Folge gesprochen, so das ist ja ein total russischer Sport irgendwie. Und ich glaube, ganz viele Leute, die aus den post-sowjetischen Staaten hier halt auch eingewandert sind, haben vielleicht auch irgendwie was gesucht. Und es war vielleicht dann für viele auch so der erste Anhaltspunkt, zu sagen, ah, Ballett habe ich auch ganz viel gemacht. Im Ballett habe ich dann nämlich jemanden kennengelernt, die kam aus Belarus. Und die wiederum kamen zum Synchronschwimmen und so bin ich zum Synchronschwimmen gekommen, weil da haben wir uns connected oder unsere Eltern. Und im Synchronschwimmen gab es dann halt auch eine oder zwei Leute aus der Ukraine. Davon war eine meine beste Freundin für sehr, sehr, sehr viele Jahre. Und wir waren dann so eine Vierer-Gang. Also es war dann quasi zwei Menschen aus der Ukraine, ich als aus Russland und eine aus Belarus. Und wir haben natürlich alle aus Russisch gesprochen. Und das weiß ich ganz, es war ganz lustig, weil wir haben uns dann so gefunden und es war irgendwie so voll natürlich, dass wir uns auch alle voll verstanden haben und haben sehr, sehr viel Zeug gemacht. Und wir waren immer so die Gang, die auch eher so die ganzen deutschen Leute nicht zu uns rangelassen hat. Also wir hatten ganz viele Deutsche
also
auch im Verein.
Also mich und meine Freunde.
Genau, wir waren so, genau, wir waren halt irgendwie so eine Clique und keine Ahnung, haben uns halt auch so voll als Gang verstanden und da konnte halt auch keiner rein, so in dem Sinne. Und das, ich weiß aber auch noch, wie unsere Eltern alle immer gesagt haben, Gavarite Paruski, sprecht auf Russisch, und wir aber immer alle auf Deutsch geredet haben.
Ach, ja.
Also das heißt, ich war zwar mit russischen Leuten befreundet und so und das Umfeld und so war das und die Bekannten und wir waren auch immer so immer abwechselnd bei allen möglichen, haben wir übernachtet und sowas, aber wir haben trotzdem natürlich alle auf Deutsch geredet, weil wir alle halt irgendwann dann schon so weit sozialisiert, integriert, whatever waren, dass es für uns sehr viel einfacher war, auf Deutsch zu reden als auf Russisch. Also irgendwann habe ich dann gemerkt, dass sich auf Russisch zu unterhalten voll die Anstrengung ist, für mich und für alle anderen auch.
Das darüber habe ich letztens noch nachgedacht, weil immer, wenn ich weiß, dass jemand russisch ist und wir, sagen wir mal, gerade in einem russischen Lebensmittelsupermarkt stehen, Lebensmittelsupermarkt, sagt man das so?
Nee.
Supermarkt stehen, oh Gott.
Lebensmittelmarkt, Supermarkt.
Oder bei der Kosmetikerin, ne?
Ja.
Da habe ich Hemmungen, also ich weiß, dass jemand russisch kann, aber da habe ich Hemmungen zu sagen, ah, da werde ich paruski, lass uns auf Russisch gehen. Sondern man spricht einfach weiter auf Deutsch, weil es gerade erstens einfacher ist und zweitens ist so...
Ja, genau.
Weil ich weiß nicht, ich traue mich da nicht.
Und als Kinder, im Kindesalter, Teenageralter, gibt es halt dann so diesen Switch, oder bei mir gab es den auf jeden Fall schon früh, dass halt Deutsch natürlich sehr viel einfacher irgendwann ist, weil du es halt ständig hörst und ständig Sachen konsumierst, irgendwelche Cartoons, was auch immer, Serien guckst und so. Und irgendwann anfängst ja auch auf Deutsch vielleicht auch zu träumen. Meine Mutter hat gemeint, irgendwie, sie hatte gemerkt, wie wir im Schlaf noch am Anfang auf Russisch geredet haben, weißt du, wenn man so manchmal was sagt im Schlaf. Und irgendwann haben wir auf Deutsch angefangen zu reden. Dann hat sie gemerkt, so, dass es auf einmal Deutsch in unseren Köpfen ist. Und in der Klasse war es aber bei mir witzigerweise auch so, weil ich habe quasi auch in einer Gegend gewohnt, wo sehr, sehr viele ausländische Menschen waren aus der Türkei. Keine Ahnung, meine engsten Freunde waren türkisch oder indisch oder sowas. Und genau, dann aber auch da viele, viele russischsprachige Menschen. Auch mit denen war ich irgendwie, man hat sich irgendwie immer gefunden, ich weiß auch nicht. Und dann kam ich aber aufs Gymnasium. Und das war das deutscheste Gymnasium ever. Das war in so einer Vorstadt. Und da waren halt, also da gab es auch so eine, auch da sofort zu den russischen Menschen irgendwie so hin navigiert, wie heißt das, so hingezogen gefühlt. Ja. Auch da war ich schon wieder in so einer Gang, wo alle irgendwie Russisch gesprochen haben, in so einer Mädelsgang. Die dann zwar irgendwann auseinandergegangen ist, auch da, weil ich dann auch irgendwann so gedacht habe, so, keine Ahnung, irgendwie habe ich schon gemerkt, dass ich diese zwei Leben habe. Also ich bin auf der einen Seite auf diesem sehr deutschen Gymnasium, wo alle auch, ich sag mal, in so einem schönen Reihenhaus wohnen. Mhm. Und alle halt irgendwie, keine Ahnung, also so Sachen haben und von Urlauben erzählen, von denen ich dachte, boah, das schaut bei uns also alles ein bisschen anders yeah. aus, ne?
Ja. Yeah.
Und dann komme ich halt nach Hause in die Gegend, in der ich gewohnt habe und das Umfeld, in das ich gewohnt habe, und das war halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Und dann hast du natürlich irgendwann so dieses Gefühl von, du gehörst irgendwie nicht dazu, und dann willst du dazu gehören, mhm. und dann kompensierst du das vielleicht irgendwie, weil du mit ja. Leuten abhängen möchtest, speziell, die vielleicht nicht einen anderen Background haben oder so, was eigentlich voll schade ist.
Ja, ich kam mal nach Hause und habe meine Mutter gesagt, weiß ich noch, Mama, können wir bitte neue Teller kaufen? Mama, können wir bitte neue Servietten kaufen? Können wir bitte was Schöneres in unserer Küche machen? Sieht irgendwie ganz komisch aus. Bei anderen sieht das alles viel schöner aus, habe ich immer gesagt.
Ja.
Und dabei, mein Gott, meiner Mutter war das immer schon egal, wie eine Küche aussieht. So, Hauptsache, sie kann uns was zu essen kochen. Und ich kam da schon mit so Ansprüchen, die gar nicht
ja, voll.
In die eben meine so Mentalität von früher passen oder die von meinen Eltern, weil man plötzlich ja das Bedürfnis hat, dass alles sauber zum Beispiel ist.
Genau, oder das mit der Sauberkeit, ne? Auch, absolut. Da habe ich auch immer gesagt so zu meiner Mutter, und können wir nicht einen Putzplan machen und so.
Ja.
Und sie war dann immer so, Alter, was willst du von mir? Heute weiß ich das natürlich alles sehr zu schätzen und weiß, wie wertvoll das ist, eine andere Kultur zu haben und diese ganzen ja. Eindrücke und Einblicke und so. Aber in diesem Moment als junger, unsicherer Teenager, als junge, unsichere Teenagerin, ja, dann kann dir das alles fernbleiben. Ne? Dann denkst du natürlich nicht drüber nach, wie toll das irgendwann sein wird, sondern
ja.
da willst du eigentlich nur dazugehören. So.
Absolut.
Aber ja, das schließt es ja. ja nicht aus. Man kann ja auf jeden Fall, und das weiß ich heute, man kann auch dazugehören. Oder ne, das macht es ja gerade aus, wenn Menschen irgendwie alle auch unterschiedliche Erfahrungen haben. Und
ja. Ja. Das Wichtige ist, dass andere Menschen, mit denen du abhängst, die vor allem nicht die gleichen Erlebnisse gehabt haben wie du oder die ja. nicht aus einer ausländischen Familie kommen, dass die verständnisvoll sind,
ja.
genau, empathisch sind, dass sie offen sind für neue Sprachen, neue Kulturen, dass sie sich nicht verschließen und dass sie dir die Chance geben, dazuzugehören.
Ja.
Sonst wird's kompliziert. Und es hat natürlich, liegt das auch oft an anderen Menschen. Also wenn dir ja, andere Menschen klar. zeigen, dass du eigentlich genau der gleiche Mensch bist wie sie, also dass wir alle irgendwie doch gar nicht so viele Unterschiede ja, haben, trotz total. Dieser ganzen Unterschiede,
total.
Dann ja, ist es einfach für einen selbst viel, viel angenehmer und viel schöner, hier anzukommen, weil jetzt gerade kommen ja auch sehr viele Menschen immer noch weiterhin an in Deutschland, und genau die brauchen ja auch gerade diesen Support, nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Staaten, die hier immer noch nach Deutschland fliehen.
Total, ja.
Ja.
Ja, aber spannendes Thema auf jeden Fall, das glaube ich auch sehr vielschichtig ist.
Fazit?
Fazit ist, du bist gut, so wie du bist, such dir gute Freunde und scheiß drauf, was andere denken. Nein.
Ja, finde ich gut.
Doch,
find ich gut.
Sehr so plump jetzt, Leute, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt uns ja auch gerne mal schreiben, ob ihr dieses Gefühl kennt, ob es bei euch ganz anders war. Hattet ihr coole Leute um euch rum, die euch vielleicht auch ein gutes Gefühl gegeben haben, oder war es für euch eher sehr schwer? Also das ist ja auch eine extrem individuelle persönliche Erfahrung, die man da macht, und ich habe auch das Gefühl, jede Geschichte oder ich weiß, dass jede Geschichte so super persönlich ist und irgendwie keine Geschichte abläuft wie die andere. Deswegen finde ich das spannend, dass allein wir zwei so ein bisschen diese Überschneidungen hatten mit den
ja,
Gefühlen
total.
Und so, weißt du, was
ja,
ich meine?
Ja, voll.
Genau.
Aber ich bin auch gespannt, ja. wie es jetzt so gelaufen wäre, wäre ich in eine Klasse gekommen von Anfang an nach Deutschland mit russischsprachigen Menschen. Hätte ich mich dann ja, immer zu denen boah. Hingesetzt, hätte ich sofort bestimmt Freunde gefunden. Und ich hätte sofort bestimmt
und das, wie gesagt, ne, du kannst ja auch russisch sprechende Menschen finden und dich trotzdem gut integrieren.
Und trotzdem mit denen auf Deutsch reden.
Genau, und trotzdem mit denen auf Deutsch ja. reden, weil das war bei mir der Fall. Also wie gesagt, sehr viele russische Leute, mit denen ich natürlich komplett nur auf Deutsch geredet habe irgendwie. Weil es halt einfach so das Ding war. Von daher, das eine muss das andere nicht ausschließen.
Ja, voll.
Genau.
Ah, okay, kommen wir zum Jetzt-Talk. Yes. Einer unserer Lieblingsrubriken, wobei ich würde sagen, wir haben nur Lieblingsrubriken. Ich finde ja, ja. die Frage der Woche ganz toll und jetzt toll.
Und der Aberglauben. Und Aberglauben. Und alle, ne, alles, genau. alles, Mensch, alles unsere Mensch. Babys.
Super.
Genau, beim Jetzt-Talk, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Das ist jetzt schon ein bisschen her, aber es gab so eine Phase, da haben das ganz, ganz viele Leute, bei mir zumindest, auf Instagram gerepostet. Und zwar ging es da um so Partys und Raves, die in der Ukraine stattfinden, aber halt so zwischen zertrümmerten, zerbombten Gebäuden. Und ja. die Leute, also da gibt es einen DJ, der auflegt und die Leute räumen währenddessen auf. Sogenannte genau. Clean-Up-Raves. Hast du die gesehen?
Ich habe dieses Video gesehen, das wurde mir auch ein paar Mal ausgespielt. Ich habe es erstmal, man versteht ja erstmal nicht, was da gerade passiert.
Genau.
Aber wenn du musst dich ja ein bisschen reinlesen. Und wie du sagst, da steht ein DJ vorne, mhm. er legt auf mhm. und du siehst so Schutt und Asche, Betonklötze, Sand und weiß ich nicht, 50 Menschen, ja. die teilweise, manchmal haben die so einen Helm auf, ne, so Bauhelm oder ganz normale Schaufel Klamotten,
oder so und räumen haben Sachen Schaufel, von A
genau,
nach B.
Und räumen auf, mhm. genau. Und dann läuft im Hintergrund Musik.
Ja, genau.
Ja.
Und dann wollte ich wissen, was das genau ist mhm. und ob das echt ist, irgendwie ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, so was passiert da gerade? Und tatsächlich steckt da die Organisation Repair Together dahinter. Die machen so Clean-Up-Raves in der Ukraine und zwar zum Beispiel in Tschernihiw im Norden der Ukraine, eine Stadt, die ja sehr stark betroffen war vom Angriff. Vom russischen Angriff. Also es werden quasi DJs eingeladen, die da Techno spielen und Freiwillige und Leute aus der Umgebung, die arbeiten dann zusammen, um diese befreiten ukrainischen Gegenden wieder aufzubauen. Also die haben sie quasi zurückerobert unter der russischen Besatzung und die sind jetzt quasi befreit, diese Gebiete, und die bauen sie wieder auf. Das heißt, ich habe dann auch ein paar Interviews und so dazu gesehen, Leute, die da mitgemacht haben, haben gesagt, dass sie sich freuen, wieder zu feiern, weil sie das vorher natürlich machen konnten. Es gab ja irgendwie wahrscheinlich auch eine sehr krasse Partyszene, gerade in den größeren Städten und so. Und das liegt natürlich jetzt gerade alles sehr so auf Eis, sage ich jetzt mal. Und so können sie halt irgendwie so ein, vielleicht so ein ganz, ganz entferntes Gefühl von Normalität, von Feiern oder so wieder haben, aber trotzdem auch dabei helfen, die Ukraine wieder aufzubauen. Und das Aufräumen soll laut diesen Interviews eben mit Musik vielen Leuten Energie, Motivation und Inspiration gegeben haben. Und ja, ich fand es voll spannend, weil diese Events finden wohl regelmäßig und in vielen Teilen der Ukraine statt. Aber sie sagen, auch jetzt, wo der Winter kommt und es Orte gibt, die extrem zerstört sind, haben sie noch einen Haufen Arbeit vor sich. Also ich kann mir das nicht mal vorstellen, wie anstrengend das sein muss. Diese ganzen, das sind ja riesige Steine und Klötze, die du von A nach B und so bewegen musst. Und alle, also ich weiß gar nicht, wo man da anfängt und wo man aufhört, weißt mhm. du, wenn man sich diese Bilder anschaut. Aber sie wollen auch, oder der Plan ist, haben sie gesagt, Häuser in einem Dorf aufzubauen, nachdem sie das dann aufgeräumt haben und hoffen, dass sie dann eben sehr viel machen können, noch bevor es kalt wird, weil auch das, also ich glaube, die Zeit sitzt ihnen natürlich auch im Nacken, ne? Wenn es dann irgendwann ja. richtig, richtig kalt wird, wird es dann auch nochmal extrem unangenehm. Ich weiß nicht, das sind so die kleinen Momente, die mich irgendwie zum einen verblüffen, aber auch berühren und irgendwie so hoffnungsvoll zurücklassen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Also die stellen, ja, also UkrainerInnen mh. Stellen so oft einfach Dinge auf die Beine in letzter Zeit, während so einer krassen, schwierigen, intensiven Zeit, vor der ich einfach so wahnsinnig viel Respekt habe.
Absolut. Vor allem, es ist ja wahrscheinlich auch so, dass sie tagsüber humanitäre Hilfe leisten müssen, wenn sie in der Nähe Verletzte haben oder vielleicht helfen sie auch sonst anderweitig mit. Und dann versuchen sie aber auch eben auf eine kunstvolle Art und Weise, genau. Nicht nur ja, anderen zu helfen, sondern auch wahrscheinlich sich selbst zu heilen damit.
Genau, und ich habe auch irgendwo gelesen, dass es darum geht, den Spaß und die Freiheit eines Musikfestivals mit dem Wiederaufbau eines Landes zu verbinden, das sie lieben. Also ja, das sind genau. so diese ganzen Werte, die da halt zusammenkommen und ja, in Anbetracht der Situation einfach irgendwie mhm. schön, auch wenn natürlich der Grund, warum das passiert, furchtbar ist.
Genau, ich habe letztens im Fernsehen gesehen, von einer richtig schönen Aktion und einer sehr berührenden Aktion oder einem berührenden Beruf ihr, Theatermacher, also Darstellerinnen und Darsteller, die mhm. in Kiew vor allem auftreten, trotz Bombeneinschläge. Das war ja auch schon vor mehreren Monaten so. Sie machen aber weiter. Es gab mal auch Artikel darüber, dass sie in U-Bahn-Stationen, wo viele Menschen ja Zuflucht gefunden haben, weil das ja Luftschutzbunker sind für sie, dass sie dort zum Beispiel aufgetreten sind. Aber es gibt auch Berichte von anderen Künstlerinnen und Künstlern, auch in anderen Städten, die ja einfach auf die Bühne gehen, auf die Theaterbühne gehen, auftreten und dann nach dem Auftritt ins Mikro quasi für ein Interview sagen, wir wissen, dass hier eine Bombe einschlagen kann, aber wir machen trotzdem weiter. Wir lassen uns überhaupt nicht davon beeindrucken. Wir möchten, dass wir die Menschen Halt geben. Wir möchten, dass die Leute einfach auf andere Gedanken kommen, dass sie abgelenkt werden. Und sie sagen alle, ja, trotzdem finden wir, dass es hier jetzt gerade in diesem Moment relativ sicher ist. Also deswegen machen wir das. Also sie sind so stark und so, sie haben so einen inneren, irgendwie starken Kern, wahrscheinlich nach all dem, was sie erlebt haben. Deswegen machen die weiter. Und
ja, aber ich glaube auch, dass es auch vollkommen in dem Sinne menschlich ist, sich diese Situation herbeizuschaffen, herbeizuwünschen, wenn du so lange Zeit, so viele Monate unter konstanter Angst irgendwie leben musst.
Genau, das hat nämlich eine auch gesagt, die da in diesem Theater aufgetreten ist. Sie denkt, klar, es kann was passieren. Wir treten hier auf, möglicherweise. Manchmal denkt man 2 Sekunden drüber nach, aber dann hat man wieder auch andere Dinge zu tun. Und dann hat sie gesagt, im Frieden habe ich viel über solche Risiken nachgedacht. Jetzt ist die Zeit, ans Leben zu denken. Wahnsinn. Also ein richtig philosophischer Spruch.
Richtig Gänsehaut,
aber,
ey.
Ja, voll. Aber das gibt den Menschen Hoffnung. Das ist so schön, sowas immer zwischendurch zu lesen und zu hoffen.
Das sind die kleinen, genau, die kleinen Momente. Man kann natürlich jetzt auch über die ganzen schlimmen Momente reden und die sieht man und liest man jeden Tag immer noch. Ja. Natürlich leider sehr viel weniger als zu Beginn und so. Ich merke auch voll in meinem Umfeld, wie die Menschen abstumpfen und so. Und da auch Menschen, die nicht betroffen sind davon, wie halt die das total mittlerweile, die sind raus. Also die interessiert das Thema gefühlt nicht mehr, was mir halt teilweise echt noch das Herz bricht und so. Und dann ist es halt manchmal aber auch schön, diese kleinen hoffnungsvollen Momente zu sehen, die durch so Instagram-Feeds geistern und wandern. Ja. Und es lohnt sich manchmal da genauer nochmal hinzuschauen, was das für Aktionen sind. Wir verlinken euch natürlich in unseren Shownotes sowohl die Organisation Repair Together, da könnt ihr euch das auch mal durchlesen, wenn ihr wollt. Und was wir da auch verlinken, und zwar haben wir einen kleinen Programm, wie heißt das? Hörtipp. Watch-Tipp.
Ist nicht Hörtipp, das klingt so.
Hörtipp klingt so altmodisch, ne?
Hallo, guten Tag, hallo, meine Damen und Herren. Wir haben einen Hörtipp für Sie.
Einen Hörtipp. Wie nennt sich das? Eine Empfehlung. Ja. Wow, wir haben eine Empfehlung für euch. Und zwar gibt es einen Podcast namens Heimatmysterium vom WDR. Und der geht jetzt in die zweite Staffel. Und in der ersten Folge dieser zweiten Staffel, da ist der Jan zu Gast und seine Eltern, die sind zwar in der Ukraine geboren, er hat sich trotzdem sein Leben lang als Russe bezeichnet, weil er eben auch Russisch spricht. Wir hatten es ja heute auch mit der russischen Sprache und so und ob man dann auch Russisch ist oder nicht und sowas. Und jetzt nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine würde er das nie wieder tun, hat er wohl gesagt. Um irgendwie zu helfen, hat dann er sein bisheriges Leben auf Standby gesetzt, mehr oder weniger, und hilft täglich stundenlang im Spendenlager des Blau-Gelben Kreuzes in Köln. Und sie haben ihn halt gefragt, Jan, wie wird man vom Russen zum Ukrainer in dem Sinne?
Genau, Heimatmysterium heißt der Podcast. Hört einfach rein, die zweite Staffel ist gestartet. Haben wir euch verlinkt bei uns in den Shownotes.
Yes.
Yes. Wir kommen mal so langsam zu unserer aller Lieblingsrubrik. Der Aberglaube der Woche, der Aberglaube des Lebens.
Das hast du jetzt so ein bisschen gesagt, wie so. Du hast ein bisschen gesagt, wie als wärst du auf so einem Rummel. Der Aberglaube.
Genau, und wir haben eine Nachricht bekommen aus unserer nette Mädchen-Community auf Instagram, und zwar von der lieben Kati. Es geht um das Thema Umzug, weil ich ja gesagt habe, irgendwann mal in einer Folge, dass ich umgezogen bin, und ob es irgendwelche Aberglauben gibt, wenn man umzieht, ob man irgendwas mitbringen muss, irgendwas passieren muss, Besonderes, wenn man in eine andere Wohnung gezogen ist. So, dann hat sie uns was Schönes geschickt.
Oh, ich bin gespannt.
Hallo Vicky, hier ist Kati. Ich bin ein Riesenfan von eurem Podcast Nette Mädchen. Ich habe alle Folgen gehört und konnte wirklich noch nie so sehr zu einem Podcast relaten. Ich selber bin Russlanddeutsche aus Kasachstan und habe so eine Art Aberglauben für dich. Meine Tante hat mir vor Jahren erzählt, ja, dass jedes Haus eine Art Hausgeist hat. Also sie hat es Gnom genannt, also so ein Kobold, der über das Haus wacht und auf uns aufpasst. Und wenn du umziehst, musst du ihn bitten, mitzukommen, damit er auch über das neue Haus wachen kann. Denn wenn du ihn zurücklässt, wird er alleine, traurig und gibt dann Unruhe. Und ja, das heißt, man muss immer den Hausgeist bitten, mitzukommen. Und wir haben auch so kleine Figürchen im Haus stehen, die so ein bisschen stellvertretend das symbolisieren. Also ja, vergiss nicht, deinen Hausgeist mitzunehmen. Ja.
Oh mein Gott, wie süß.
Richtig süß. Und sie hat das Bild noch dazu geschickt mit diesem Figürchen. Das sieht wirklich so aus wie so ein ganz kleiner Zwergmann mit so einem Hut, mit so einem Strohhut. Oder so ein ganz kleiner Mensch. Und der hat einen Feger in der Hand, also zum Fegen. Mhm. Und da steht auf diesem Feger drauf: Будьте здоровы, bleibt gesund, живите богато. Lebt reich.
Ja.
Genau. Und hat dann so ein Scheinchen in der Hand und da ist noch so ein Blümchen, also richtig süß. Und das ist
also sie hat wirklich einen kleinen Hausgeist.
Ja, das ist ein Glücksbringer für das Haus, dass man einfach immer mitschleppen toll. Muss.
Ich und hast du auch hast du auch einen Hausgeist? Nein? Vielleicht hole ich dir irgendwann mal einen Hausgeist, der so einen richtig hässlichen.
So einen richtig gruseligen Hausgeist.
Ja, ja genau. Oh. Den du dann in jede Wohnung mitnehmen musst.
Den ich dann irgendwo verstecke und nie wieder raushole aus dem Keller. Nein, danke. Hey,
aber es hat für mich jetzt eine kleine Erinnerung aktiviert mal wieder. Und zwar gab es eine Wohnung von einer meiner Freundinnen aus eben Belarus, eine Kindheitsfreundin. Und ich weiß noch, wir waren nämlich bei ihr in der Wohnung und die hatte, kennst du das, manchmal gibt es so Türen, die führen irgendwie ins Nichts oder die sind so zugemacht, weil das früher mal Türen waren und dann haben sie daraus halt Wände gemacht oder sowas. Und die hatten halt so eine, aber die war so außerordentlich klein. Also es war so eine ganz kleine Tür und die hatte quasi kein Ort oder keinen Nutzen. Und dann habe ich natürlich als Kind immer gefragt, so was ist diese Tür oder wohin geht die?
Alice im Wunderland-Tür.
Und dann haben sie immer gesagt, da lebt ihr kleiner Gnom. Da lebt der kleine Gnom und der ist da drin. Und aber ich fand das immer sehr creepy.
Ja, sowas fand ich als Kind auch immer super gruselig.
Weil ich denke mir so, da lebt was. Und ich habe halt wirklich dann immer so, weil du kannst ja nicht einschauen, das heißt, du hast wirklich immer ein bisschen Angst, dass da was lebt. Aber die haben
ich kenne
halt so
das
gesagt,
aber auch
wie, der
so
ist Teil von uns.
Dem voll, aber die Leute, die daran glauben, die erzählen dir das so, als würde es wirklich stimmen.
Ja.
Es ist so, wie Eltern erzählen, ja, es gibt einen Weihnachtsmann und dann glauben die Kinder dran. Aber das ist noch heftiger, weil wenn so, jetzt ich erinnere mich auch so an ein paar russischsprachige Familien, die dann gesagt haben, ja, also sowas ähnliches wie Dam Gnom wird, also da lebt ein Gnom, kleiner.
Ja. Ja.
Und dann glaubt man daran als Kind. Also es gibt auch keinen Zweifel daran.
Vor allem, du siehst da eine fucking Tür. Du siehst da eine kleine Tür. Ja. Und diese Tür, da hast du dann halt, also ich hatte da schon ein bisschen Angst jedes Mal. Ich wollte dann nicht so gern dahin.
Ja. Zu der Wohnung. Aber der Glücksbringer von Kati, der bringt auf jeden Fall Glück und existiert. Sie hat mir ein Foto geschickt.
Ja, siehst du?
Also,
nee, es gibt
Beweise.
Bestimmt auch ganz viele friedliche, tolle Hausgnomen und Elfen, die für Reichtum und Frieden sorgen und für Reichtum und ein schönes Tor zu Hause. Aber ich finde das sehr süß. Ich habe das voll vergessen, dass das ein Ding ist irgendwie.
Danke, Kathi, auf jeden Fall für deine Sprachnachricht. Leute, wir freuen uns weiterhin über eure Aberglauben. Alles, was ihr so im Alltag lebt, wo andere euch vielleicht kurz schief angucken und denken so, was ist mit dir jetzt? Was machst du da?
Ja, hier habt ihr ein Safe
Gerne
Space, hier könnt ihr darüber reden.
Ja. Bleibt alles unter uns, versprochen.
So, Leute. Jetzt ist mal wieder der Moment in der Podcast-Folge, wo wir sagen, habt ihr irgendwelche Gedanken zu dieser Folge? Aberglauben, Wünsche, Feedback, whatever, dann schaut mal in die Shownotes. Da ist zum einen unsere E-Mail-Adresse niettemädchen@dasding.de verlinkt. Da könnt ihr einmal hinschreiben. Aber da sind auch unsere Instagram-Accounts. Da könnt ihr auch einmal draufklicken und uns eine Sprachnachricht schicken. Wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt, übrigens, habe ich mir gedacht, wäre es cool, wenn ihr einmal schreibt für den Podcast oder so, weil manchmal kriege ich so
stimmt.
Sprachnachrichten und dann denke ich mir so, oh Gott, wer ist das? Was will diese Person von mir? Hör ich sie mir an oder nicht? Also wenn ihr dazu schreibt für Niette Mädchen oder für den Podcast und so, wäre es cool. Und ansonsten wäre es nochmal super cool, wenn ihr den Podcast bewertet mit 5 friedlichen Hausgnoms. Mit 5 Sternen.
Penny-Sterne haben wir ja schon. Jetzt haben wir auch noch Hausgnoms. Gnoms vor allem. Es wird bestimmt ein richtiges Plural.
Gnomi. Gnome. Und ihr könnt uns auch in der ARD Audiothek hören oder sonst überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, ich würde sagen, see you, hear you in 2 weeks.
Ja, danke fürs Reinhören, danke fürs mit dabei sein und dann bis in 2 Wochen. Paka.
Tschüssi, dabei.
Paka, paka. Dabei.
Tschüss.
Paka, paka.
Dabei.
Bye, bye.
Paka, paka.
Paka. Ja.